Hallo und herzlich willkommen bei der 136. Episode des Wechselzone-Podcast. Mein Name ist Adrian.
Mein Name ist Lukas.
Und ich bin Thomas. Hi.
Ja, das passiert, wenn man sich nicht abspricht.
Ja, genau, das hat schon mal nie so gut geklappt. Okay, nichtsdestotrotz, Jungs, freue mich, dass wir wieder zu dritt in einer Episode sind. Wie geht's euch? Lukas, bist etwas kränklich, deshalb, fang an.
Ich hatte gehofft, deswegen fangen wir mit Thomas an, aber nein, ja, ich hatte mich irgendwie erwischt. Ich war diese Woche in Dortmund im Stadion, habe ich da mal ein Spiel angeguckt, ein Champions-League-Spiel. Dazu muss ich gleich nur mal eine kleine Story erzählen, die ganz witzig war. Und danach hatte ich erstmal keine Stimme mehr, das lag aber eher im Stadion als links. Es war halt auch schweinekalt und irgendwie seitdem geht es mit meiner Gesundheit so ein bisschen bergab. Ich habe jetzt irgendwann die letzten 3 Tage Halsschmerzen gehabt, dann jetzt geht's weg, aber jetzt habe ich, jetzt fühle ich mich echt schlapp und habe auch so ein bisschen die Nase zu und ja, also werde mich heute mal so ein bisschen im Hintergrund verkriechen.
Naja, ist ja aber auch die momentan auch so ein bisschen so die Zeit dafür, ne? Und ja, also klar, wenn du im Stadion warst, dann kann ich das verstehen.
Ja, da war echt schweinekalt. Also ich habe da ganz schön gezittert. Ja, vor allem die erste Halbzeit, die war langweilig.
Thomas, wie geht's dir?
Eigentlich mittlerweile wieder ganz gut. Ich meine, ich war jetzt, glaube ich, wie lange war ich nicht da? 2 Wochen? Habt ihr ja seit der Uhr nicht rausgekommen. Und
gerade so.
Wir haben uns Verstärkung geholt.
Genau. Lisa hat ja ganze Arbeit geleistet. Übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch, war ja eine Raketenleistung. Da macht sie ja ihrem Instagram-Namen mittlerweile alle Ehre, das Raketenmädchen. Ne? Nee, aber bei mir, ich hatte irgendwie, wir sind so oft auf die lustige Idee gekommen, was war jetzt für ein Feiertag, da 1. November?
Allerheiligen,
genau. Allerheiligen. Das war hier bei uns, das ist Schlafzimmer renovieren und irgendwie, wie das manchmal so ist, aus dem wir wollen nur streichen, ist dann nachher geworden, wir haben Tapete abgekratzt, alle Möbel rausgeschmissen, Boden neu gemacht und haben jetzt im Endeffekt eine Woche lang hier auf einer Baustelle gewohnt, weil du machst irgendwie einen Raum im Haus, aber hast das ganze Haus Baustelle. War irgendwie sehr, sehr anstrengend. Aber heute ist der erste Tag, wo dann die neuen Möbel da sind und ich jetzt wieder hier vernünftig im Schlafzimmer sitzen kann und podcasten kann. Aber dann waren quasi die ganzen Tage irgendwie immer so tagsüber auf der Arbeit, dann abends noch ein bisschen was hier auf der Baustelle, sag ich mal, gearbeitet und dann irgendwann abends noch eine Stunde Training reingeschoben. Und war so ein bisschen suboptimal. Aber gestern zum Beispiel ganz lustig, eigentlich wollte ich unbedingt einen 20-Kilometer-Lauf noch machen am Wochenende. Es war dann aber auch relativ schnell dunkel draußen und ich glaube, ich bin dann so um, weiß gar nicht, 8:30, 9:15 oder so losgelaufen. Aber es war echt, also es war total cool, weil es war schon wolkenlos bei uns und ziemlich kalt eigentlich, hat schon so ein bisschen angefangen zu frieren und es war fast Vollmond und dadurch war es ja, richtig hell tags. Also du brauchst keine Stirnlampe oder sonst was. Du konntest echt gut sehen. Die ganzen Sachen, die so in der Gegend rumstanden, haben sogar Schatten geworfen vom Mond. Man hat die Sterne gesehen. Das war echt ein traumhaft schöner Lauf mitten in der Nacht. Muss ich sagen, kann man nur empfehlen.
Jo. Ja, hört sich danach an. Ich wollte schon mal fragen, ob du schon deine Stimmlampe rausgeholt hast, weil ich habe das gestern auf Strava gesehen. Aber gut, so mit Vollmond, das ist natürlich dann umso cooler.
Aber jetzt kommt nämlich meine eigentliche Story. Die Stirnlampe habe ich nämlich schon rausgeholt zu einem Lauf dieses Jahr. Und zwar war ich vorletzte Woche mittlerweile von der Arbeit aus irgendwie 2 Tage in Osnabrück und war dann da abends laufen. Und da war auch irgendwie ein längerer Lauf. Das war, glaube ich, der Montag. Bin ich dann auch so 20 Kilometer gelaufen. Und du kommst von Osnabrück, kannst du relativ schnell rauslaufen von da, wo ich war, in so ein Waldstück. Und es war halt auch schon abends, war dunkel. Und es wird dann halt im Wald, wird es irgendwann richtig dunkel. Also da war auch kein Mond und kein gar nichts. Und dann ja, wird dir irgendwann, wenn du so alleine im Wald bist, erstmal bewusst, wie dunkel es tatsächlich ist. Und ich weiß, gerade so Lukas hat ja schon oft irgendwie Begegnungen mit Hunden und sowas gehabt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich am Montagnacht in dem Wald einen Wolf gesehen habe. Es war wirklich krass. Ich habe nachher gegoogelt und anscheinend gibt es da in der Gegend wohl auch Wölfe. Aber das war also ich sag mal, in so einem Waldstück, wo du so 3 Kilometer lang schon reinläufst, bis du wieder an der nächsten Straße oder so bist. Und weißt du, da gucke ich auf die Seite, ich hatte halt die Stirnlampe auf der Birne und dann hast du ja immer nur so einen kleinen Lichtkegel vor dir ausgeleuchtet und dann habe ich so rüber geguckt ins Dickicht und da war halt so ein Vieh da, ne? Wie so ein riesengroßer Hund, aber da war kein Herrchen und kein sonst irgendwas in der Nähe und das Vieh war halt mitten im Unterholz, mitten im Wald und es sah halt aus wie ein Wolf. Keine Ahnung, ob das Paranoia war, aber es war schon richtig, also es war so ein bisschen spooky. Weißt? Dann habe ich den Kopf wieder gedreht auf den Weg, geradeaus weitergelaufen. Du kannst auch schön sehen, dass die Pace so ein bisschen hochgegangen ist in dem Moment. Aber das war echt, ja, keine Ahnung, ob es tatsächlich einer war, aber es hat sich auf jeden Fall angefühlt wie einer. Es war schon so rückblickend ganz cool, aber in dem Moment fand ich es gar nicht so cool.
Ja, yeah, das glaube ich. Hast Glück gehabt, dass der keinen Hunger hatte.
Ja, ich meine, normalerweise, ich hatte danach, wie gesagt, so ein bisschen gegoogelt, ne, also dass das tatsächlich sein kann. Aber normalerweise sind die auch relativ scheu, was so Menschen angeht, ne? Dass die da, also gibt es halt nichts irgendwo, wo es da so negative, oder wo es negativ aufgefallen ist in Deutschland mal, aber ja, war schon irgendwie so ein bisschen strange.
Ja, ich finde, ich habe ja früher gerne mal mit Stirnlampe und jetzt irgendwie so ja in völliger Dunkelheit da irgendwie rumgelaufen, weil ich finde, das ist ja so eine ganz andere Art vom Laufen, gell? Man nimmt die ganze Umgebung ganz anders wahr und ja, ist schon zum Teil auch spooky, das muss man ganz klar sagen, wenn man da jetzt irgendwo in so ein Waldstück reinläuft, aber das fühlt sich und sieht alles irgendwie ganz anders aus. Man fühlt sich beobachtet, ist schon ziemlich, ja. Mhm. Aber irgendwie hat mir das ja, immer gefallen.
Das hat was, ja, auf jeden Fall. Ja. Mit
ja. Ja, sehr gut. Wir haben uns für heute mal ein paar Themen überlegt. Zum einen, und damit fangen wir vielleicht an, ja, befinden wir uns alle in der Off-Season und planen jetzt für nächstes Jahr unsere Wettkämpfe und die Saison an sich. Und da haben wir uns halt gedacht, ja, wir besprechen mal, wie plant man so eine Saison am besten? Wann setzt man welchen Wettkampf? Wann setzt man ein Highlight? Wie viele Highlights in der Woche sollte man, in der Saison sollte man vielleicht überhaupt machen? Wie viel ist es ratsam? Wie viele Wettkämpfe vielleicht sollte man in der Saison machen? Ja, und ja, vielleicht all noch ein paar andere Sachen, die da jetzt so aus dem Gespräch dazukommen. Wir haben uns vielleicht das, also wir haben das so überlegt, dass wir das mal so ein bisschen aufteilen, einmal aus Sicht des Läufers und einmal aus Sicht eines Triathleten. Will jemand von euch beginnen damit? Wie baut man am besten und wann baut man am besten welche Wettkämpfe in die Saison rein?
Naja, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen vorgegeben, weil viele Highlight-Wettkämpfe, die man dann so ein bisschen macht, wie im Frühjahr oder im Herbst, sind ja meistens zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, zum Frankfurt oder die meisten Marathons im Herbst sind halt auch im Oktober. Ja, das ist dann halt oft schon, sag ich mal, das Datum, wo viele dann, glaube ich, ihr Jahreshighlight an einem selben Tag haben. Ja, das ist natürlich da so ein bisschen vorgegeben, ja.
Ja, also man könnte halt sagen, man sucht sich irgendein Highlight aus, ne, im Frühjahr, vielleicht jetzt so zu dem Zeitpunkt oder auch vielleicht immer zur zweiten Jahreshälfte und arbeitet sich halt rückwärts zurück, ne. Also so irgendwie so ein Datum muss man haben, ne, auf das man sich vorbereiten will, ne, damit die Saisonplanung irgendwie einen Sinn ergibt.
Genau. Ja, ich finde halt auch, wenn du jetzt sagst, wann fängt man damit am besten an? Ich würde sagen, wenn deine Saison vorbei ist, so, da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen, ein paar Tage, ein paar Wochen mal ins Land ziehen lassen, mal ein bisschen alles sacken lassen, was man gemacht hat, die Saison. Und gut, für den einen oder anderen ist es vielleicht schon ein bisschen früher vorbei gewesen. Für mich war es jetzt so ziemlich am 1. November, habe ich jetzt alles erledigt, was auf meiner Liste stand für dieses Jahr. Und deswegen, ja, warte ich noch ein bisschen oder hätte ich jetzt noch mal ein bisschen länger gewartet, sag ich mal bis Anfang Dezember, Ende November, da mache ich mir da mal so richtig Gedanken, was habe ich denn Lust, was könnte ich denn überhaupt machen, Ja, also zumindest bin ich halt die letzten Jahre vorgegangen.
Wichtiger Hinweis an der Stelle, das funktioniert nur, wenn ihr Läufer seid. Wenn ihr Triathleten seid und euch im Dezember Gedanken macht, dann ist ein Großteil eurer Saisonplanung schon vorbei. Da habe ich heute nochmal drüber nachgedacht. Das ist ein bisschen, ärgert mich selber auch ein bisschen, weil du musst dir eigentlich schon Gedanken über die neue Saison machen, wenn du, weiß ich nicht, noch teilweise in der alten bist. Also wenn man zumindest jetzt auf der Langdistanz unterwegs ist, sowieso, wenn man an die großen Rennen denkt, hier Frankfurt oder Rot, gerade Rot ist ja innerhalb von Minuten oder Sekunden ausverkauft und Frankfurt ja gerade dieses Jahr auch besonders schnell. Ich glaube, letztes Jahr hattest du noch bis Mitte Dezember Zeit, dich da anzumelden, aber ist halt nicht mehr sicher. Und da kann es dir wirklich im Dezember schon passieren, dass viele Wettkämpfe schon, ausgebucht sind. Oder hier jetzt der neue 70.3 in Duisburg ist auch schon ausgebucht. Und deswegen, wenn ihr da Triathleten seid, fangt ein bisschen früher an als Dezember. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, genau, also ja, wichtiger Hinweis. Genau so ist das, ne? Und es ist schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen ein Ärgernis, ne, so wie du gesagt hast, weil Du machst quasi Challenge Rot und musst dich dann fast direkt danach dafür schon entscheiden oder nicht entscheiden. Es wird irgendwie immer früher und man wird da auch so ein bisschen dadurch unter Druck gesetzt. Ja,
ich würde mir halt wünschen, dass die einfach die Anmeldung, weißt du, dass die sagen, wir machen die Anmeldung erst im Dezember auf. Also das würde ja bei den großen Rennen keinen Unterschied machen, wahrscheinlich in den Teilnehmerzahlen, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, je früher die ihre Planungssicherheit haben, desto besser. Aber
aber wenn du jetzt auch Rot ansprichst oder so, da siehst du es ja selber, dass die Leute nach dem Rennen quasi so eine riesen Schlange einreihen und dann warten, dass sie aufmachen und dann am nächsten Tag und dann melden die sich ja schon direkt an fürs nächste Jahr. Also für die ist das ja so wie so ein kleines Event, dann geht es ja direkt weiter und dann bist du ja innerhalb eines Jahres, also sofort wieder ausverkauft für das kommende Jahr.
Genau.
Theoretisch, wie du sagtest, müsstest du dir ja eigentlich schon Gedanken machen für die übernächste Saison. Also du müsstest ja quasi schon dir jetzt Gedanken machen, was du 2021 machen willst, sozusagen. Mhm. Weil du siehst ja auch immer, dass quasi, wenn der Wettkampf vorbei ist, dass du dich ein paar Tage später oder einen Tag später meistens oder kurz danach müsstest du, ist die Anmeldung ja schon wieder offen für nächstes Jahr. Ich habe das ja selber mal ein bisschen beobachtet, als ich gedacht habe, ja, der Wettkampf oder so, und dann siehst du ja halt schon immer, dass die ja direkt dann ausverkauft sind, und wenn du dich dann ein bisschen auseinandersetzt damit, dann siehst du halt, dass sie wirklich, wenn der Wettkampf vorbei ist, dann gleich wieder aufmachen fürs nächste Jahr und dann, das ist halt über das ganze Jahr verteilt, deswegen, also wie gesagt, normalerweise müsst ihr wirklich jetzt schon Gedanken machen, welche Wettkämpfe wirklich interessant sind überhaupt, ne?
Genau. Es sei denn, man legt da vielleicht nicht so den Wert auf Challenge oder Ironman-Wettkämpfe und begnügt sich so ein bisschen mit was Kleineren, ne? Es gibt ja auch so Wettkämpfe wie der Ostseemann oder in Hannover gibt es ja auch eine Langdistanz, eine Mitteldistanz. Das sind halt ein bisschen kleinere Veranstaltungen, kosten auch etwas weniger. Also es gibt ja auch schon was, außer jetzt sag ich mal Ironman oder Challenge-Rennen, da gibt es schon, aber natürlich kann man verstehen, dass viele gerade so, ne, so auf Ironman abfahren und da starten wollen. Da ist der Drang immer groß. Ja. Ich habe mir mal Folgendes jetzt überlegt, weil wir jetzt vorhin so gut im Gespräch waren. Lukas, du bist ja eigentlich auch Läufer. Thomas, ja, ist ja Triathlet. Also stellt doch mal so aus eurer Sicht, wie ihr habt euch jetzt für irgendeinen Wettkampf entschieden, wann auch immer, und versucht euch da jetzt irgendwie so eine Saison daraus zu basteln.
Thomas kann nicht
vergessen. Wettkampftechnisch.
Soll ich mal anfangen von der Triathlon-Seite sozusagen?
Genau.
Also ich meine, das fängt ja im Grunde, oder ich möchte noch einen Schritt vorher einsteigen eigentlich, so der Punkt, wo man seinen Hauptwettkampf auswählt. Man muss halt vorher auch mal überlegen, nicht nur, was ist ein schöner Wettkampf, sondern sich vielleicht auch mal ein, zwei Gedanken machen, passt denn der Zeitpunkt so in meine Lebensumstände in der Zeit rein? Das heißt zum einen der Wettkampf, aber vor allen Dingen, weil gerade die, weiß ich nicht, 10, 12, 16 Wochen, je nachdem, was man für eine Distanz macht, unmittelbare Wettkampfvorbereitung können natürlich sehr zeitintensiv sein und können auch so sein, dass man da so sozial sich erstmal ein bisschen abkapseln muss, in Anführungsstrichen, oder zumindest mehr Kompromisse machen muss, als man da das gewohnt ist oder vielleicht an mancher Stelle machen möchte. Deswegen muss man sich vorher erstmal überlegen, okay, wann kommt ein Wettkampf für mich in Frage und passt auch so ein Zeitfenster 2-3 Monate davor, kriege ich da mein Training überhaupt gut untergebracht oder habe ich vielleicht irgendwelche anderen wichtigen Termine da oder irgendwas anderes, was die Sachen beeinflusst. Bei mir zum Beispiel dieses Jahr, ne, klassisches Beispiel, mein Kraichgau-Wettkampf eigentlich total dämlich gewählt vom Zeitpunkt her, weil ich genau weiß, okay, das ist so eine Zeit, da habe ich schon mal regelmäßig massive Probleme mit meiner Allergie. Von daher ist das vielleicht nicht die optimale Saisonplanung gewesen an der Stelle. Das vielleicht nur mal.
Da war der Wunsch, in Kraichgau zu starten, größer.
Genau. Oder ja, manchmal verdrängt man ja bestimmte Sachen auch. Deswegen meine ich, soll man halt mal, ne, man redet sich dann ja selber oft Sachen schön. Deswegen vielleicht mal da 1-2 Minuten objektiv drüber nachdenken. Ne? Oder, weiß ich nicht, passt das, kommt das vielleicht in Urlaubszeit rein oder was auch immer. Ne? Sind irgendwelche speziellen Sachen, die anstehen. Je nachdem, was man macht. Ich sag mal, beim Triathlon, gerade so Langdistanz, ist es natürlich extrem, weil da die Trainingszeit einfach deutlich größer ist, als wenn ich jetzt vielleicht nur für einen Laufwettkampf trainiere, wo ich dann auch mit, ich sag jetzt mal, 4 oder 5 Trainingstagen vielleicht hinkomme, ne? Wogegen ich bei einer Langdistanz eher 5 bis 7 Trainingstage habe, die mich fordern. Das vielleicht nur so vorab. Ansonsten, ich persönlich mache es halt so, ne? Ich versuche mir irgendwie wirklich einen A-Wettkampf auszusuchen. Das ist auch schon mal so der erste Hinweis, gerade bei diesen, oder beim Triathlon, Langdistanz, vielleicht auch noch Mitteldistanz, sollte man maximal 2 A-Wettkämpfe machen, weil wenn man mehr macht, dann sind es keine A-Wettkämpfe mehr. Auf mehr kann man sich eigentlich in einer Saison nicht, oder kann man nicht den vollen Fokus richten, aus meiner Sicht heraus.
Ja, ist ja auch so. Da bin ich auch ganz klar deiner Meinung. Mhm. Ne? Also der Körper kann die die Höchstform, die du dir da bis zu dem Tag X erarbeitest, kann er ja nicht ewig danach noch halten, ne? Bis zum nächsten und übernächsten. Also man muss da auch so ein bisschen dem Körper die Regenerationszeit geben, ne? Um dann wieder aufzubauen. Ne? Und da macht es ja Sinn, sich über zwei Wettkämpfe so als Highlights zu setzen. Genau.
Und ansonsten muss man halt für sich gucken, dass man irgendwie das Ganze so ein bisschen dahin führt und in verschiedene Phasen dann unterteilt, die Zeit davor. Am einfachsten sind natürlich die, weiß ich nicht, 10 Wochen oder 12 Wochen, die direkt davor sind, weil die sind einfach dann absolut spezifisch auf den Hauptwettkampf. Und alles, was davor liegt, da muss man halt gucken, da kann man mal verschiedene Schwerpunkte setzen und das Ganze so langsam hinführen. Bei mir zum Beispiel wird es jetzt nächstes Jahr so sein, dass ich sage, okay, ich will vorher nochmal einen Radschwerpunkt setzen. Deswegen habe ich mir, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das jetzt, ich glaube knapp 2 Monate vor den 70-3-Rennen, habe ich mir nochmal so ein reines Radrennen ausgesucht, was ich machen möchte. Und davor dann nochmal ein bisschen am Anfang der Saison, wo ich sage, ich habe da nochmal einen Fokus auf Schnelligkeit oder auf intensivere Sachen. Das ist eher so eine Zeit, wo ich dann Duathlon oder Sprintdistanzen mache. Und da kann man dann auch sein Training so ein bisschen strukturieren, dass man da einfach so versucht, aufeinander aufzubauen. Dass man erst guckt, welche Grundlagen brauche ich für meinen Hauptwettkampf und danach dann vielleicht auch seine Nebenwettkämpfe auswählt. Wobei Grundlagen sollte man nicht immer falsch verstehen als, ne, Grundlagentraining, sondern was sind die Grundlagen, die ich irgendwie für meinen Wettkampf brauche. Grundlagen können auch sein, ich muss schnell laufen können, deswegen kann es auch mal Sinn machen, irgendwie so einen Block als intensiven Block oder VO2 Max oder wie man es auch immer nennen mag, einzulegen und so einen Trainingsblock dann vielleicht abschließen mit einem Wettkampf, der auch zu den Trainingsinhalten passt. So hat man dann immer ein bisschen, sag ich mal, das Ganze unterteilt, hat so trainiert irgendwie auf ein Ziel hin, was man hat und hat dann ein spezifisches Training für sein Ziel, was aber eigentlich auf das Endziel dann immer aufbaut. Ja. Also verstanden, was ich versucht zu sagen.
Ja, definitiv, ja. Definitiv. Und es so vielleicht so von der Reihenfolge her, man bewegt sich immer von unspezifischen zum spezifischen. Ne? Deshalb am Anfang ja, ne, so Sprintdistanzen oder auch schnellere Laufwettkämpfe, ne, vielleicht mit eingebaut oder so Duathlons, ne? Alles so auf Kurzstrecke. Und das wird dann halt mit laufender Saison wird es dann halt immer spezifischer, immer länger, immer auf den, immer mehr so auf den A-Wettkampf zugeschnitten.
Genau. Und halt da auch wieder so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen achten. Ne? Wenn ich jetzt Triathlon mache, auf den längeren Distanzen, weiß ich, ich habe irgendwann eine Zeit, dann muss ich verdammt viel am Fahrrad sitzen. Und dann suche ich mir jetzt keinen Wettkampf aus, der irgendwann am Anfang des Jahres ist, weil es dann unter Umständen schwierig sein kann, bei unseren Witterungsverhältnissen lange am Fahrrad zu sitzen. Und dann hat vielleicht auch nicht jeder Lust auf 3 oder 4 Stunden Rolleneinheiten. Das sind auch so Sachen, die man dann berücksichtigen sollte. Und deswegen eigentlich, so eine Triathlon-Saison ist ja so ein bisschen, ja, in sich eigentlich schon vorgegeben. Und man sieht das ja auch so an dem Wettkampfkalender, der da ist, ne? Dass am Anfang des Jahres oft die Duathlons stattfinden und die Sprintdistanzen und dann irgendwann oder gerade in Deutschland so im Mai, Juni hat man halt viele Mitteldistanzen bei uns oder in der Gegend drumherum, weiß ich nicht, Kraichgau, Luxemburg etc. Und dann Juli sind meistens dann die Langdistanzen, die Hauptwettkämpfe. Und das ist eigentlich so eine Ergebnis, was ja nicht ohne Grund in der Form ist, ne? Weil es halt für viele einfach passt, das so aufeinander aufzubauen.
Genau, ja. Ja, das war doch eine gute Beschreibung einer Triathlon-Saison. Lukas, dann gehen wir zu dir über. Wie baust du deine Laufsaison?
Also ich gehe ja mit so ein bisschen von dem, was ich die letzten Jahre immer ein bisschen gemacht habe, weil so wie meine Saison nächste Saison eher aussieht, ist eher nicht so typisch, würde ich mal sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wie ich es immer früher gemacht habe, so auf das Ziel 3 Stunden.
Genau, also mit dem Highlight-Marathon, ne, genau. Jetzt irgendwie im Laufe der Saison.
Also wie ich im Vorfeld schon gesagt hatte, theoretisch hat man ja seine Zeiten, wann diese Marathons stattfinden. Die sind halt weder im Winter noch im Sommer. Also dazwischen so im Frühling, Ende Frühling sind da meistens schon so die Wettkämpfe, die man dann sich wahrscheinlich aussucht, wenn man jetzt einen größeren Stadtmarathon, sag ich mal, machen möchte. Man kann natürlich auch, sag ich mal, kleinere machen, aber die werden wahrscheinlich dann nicht sich mit den größeren anlegen, von den Zahlen her, dass sich da auch Leute auch anmelden, daran teilzunehmen. Deswegen gibt es auch bestimmt da welche, wo man jetzt auch, sag ich mal, Ende Februar oder sowas einen Marathon laufen kann. Genau dasselbe wie im Herbst, da hat man ja, ich sag mal so, der Berliner Marathon, zumindest hier, läutet ja sozusagen die Herbstsaison ein. Und dann kommen ja wirklich Schlag auf Schlag, Woche für Woche, irgendein großer Marathon, den man machen kann. Bei mir war das halt immer so, dass ich mich im Dezember habe ich mir überlegt, wo willst du denn dieses Jahr starten? Was sind so welche, die noch vielleicht auf deiner Liste sind? Und dementsprechend habe ich mich dann, wie zum Beispiel jetzt diese Saison, für Hamburg entschieden. Das war ja dann der Wettkampf, wo ich dann wirklich drauf hin gefiebert habe. Und ich habe mir dann halt auch noch einen zweiten für den Herbst vorgenommen. Aber das war eher, ich sag mal, ein Notfallplan für mich dieses Jahr. Falls die 3 Stunden in Hamburg nicht fallen, hätte ich da nochmal einen Angriff versucht, weil, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, musste das dieses Jahr jetzt passieren, sonst wird schwierig für mich. Aber was das für einer ist, setze ich meistens noch gar nicht voraus, sondern so die Zeit eher. Ja? Also ich habe dann meistens so Pi mal Daumen 2 Wochen, wo ich dann sage, in der Zeit würde ich dann halt gerne den Marathon laufen, weil zum Beispiel im Herbst machen wir halt oft auch unseren Jahresurlaub. Anfang September ist es oft oder auch, ja, wir hatten schon auch welche Ende Oktober. Von daher muss ich da halt immer ein bisschen aufpassen, dass es klappt. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf den Hamburger eingehe, ich hatte mich dann wirklich so ziemlich Ende des Jahres dafür entschieden. Da sind wir ja noch nach Portugal geflogen ins Trainingslager und danach ging halt mein Training los und dann hast du halt auch, wie viele Wochen waren es? So, ja, 12 Wochen, 14 Wochen höchstens. Davor die Zeit hatte ich eher so ein bisschen, ja, nach Lust und Laune, hauptsächlich sich ein bisschen bewegen, dass wenn man jetzt in das richtige, das spezifische Training einsteigt, dass man dann halt nicht bei Null sozusagen startet. Und das hat man, glaube ich, auch direkt bei den langen Läufen gesehen. Ich glaube, ich habe direkt mit 25 oder so angefangen. Wenn ich jetzt mal so zum Vergleiche für den Frankfurter, da bin ich ja, glaube ich, mit also mit 20 oder sowas eingestiegen. Also es war schon sehr, sehr, sehr wenig, was mein Trainer mir da reingeschrieben hat. Ja, und für den Marathon sind halt dann so die letzten 10 Wochen wichtiger und es spitzt sich dann immer weiter zu vom Training her. Ja, und anders wie jetzt beim Triathlon hat man eigentlich so von der Zeit her ist es ja eigentlich egal, wann man laufen geht. Ne? Der eine verträgt halt da die Hitze ein bisschen besser, aber ich habe es ja dieses Jahr im Winter gemerkt, wenn man halt ein Ziel erreichen möchte unbedingt, dann muss man auch bei Wind und Wetter rausgehen. Und ich kann gar nicht zählen, bei wie viel Regengüssen ich mich, ja, ich würde noch nicht mal sagen rausgequält. Das habe ich dann eher so später, also jetzt hier zum Frankfurter hin gemacht, wenn es dann geregnet habe, da musste ich mich wirklich selber rausschieben aus der Wohnung, dass ich überhaupt mal loslaufe. Aber für den Hamburger Marathon hatte ich wirklich, war mir egal, was für ein Wetter, ich bin einfach rausgegangen und laufen. Das war ein bisschen spezieller als sonst.
Ja, und Vorbereitungswettkämpfe, würdest du die?
Ja, normalerweise, ja, also es ist ja eigentlich auch, ja, wie soll ich sagen, ich bin nicht unbedingt so der Freund von, jeder sagt, man muss das und das gemacht haben für einen Marathon, ja, weil ich glaube, da hatten wir auch schon öfters das Thema, dass Sachen nicht für jeden so sind, nur weil das irgendjemand jetzt mal so reingeschrieben hat. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Vorbereitung die letzten Male eher ein bisschen, zumindest meine Vorbereitungsläufe, eher ein bisschen weniger gehalten habe. Also ich hatte vor den Hamburger, hatte ich ein Zehner bin ich hier gelaufen. Dann wollten wir mal gucken, wie es so aussieht, standortmäßig. Und so einen Halbmarathon oder so hatten wir dann jetzt zwar nochmal im Auge, aber es hatte dann wegen Krankheit und so, aber ich muss auch sagen, so wirklich Lust, den zu machen, hatte ich im Vorhinein auch nicht, weil ich finde, wenn du so einen Lauf machst, dass du verlierst halt auch Trainingstage dadurch. Ne? Da muss man sich selber ein bisschen, müsste man mal schauen, was man möchte. Ja, so ein Halbmarathon davor, weiß ich nicht so genau, ob das dann wirklich für jeden das Beste ist. Für mich persönlich hat es super funktioniert, so wie es war, dass ich nur einen Vorbereitungswettkampf gemacht habe und den habe ich ja noch nicht mal wirklich gut bestanden. Von daher weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich braucht, wenn man sich seiner Form bewusst ist, sagen wir es mal einfach mal so. Aber theoretisch Läuferlehre heißt es eigentlich, man sollte noch einen Zehner und 3-4 Wochen davor noch mal einen Halbmarathon gelaufen haben.
Ja, also ich könnte das noch mal kurz ergänzen. Also ich würde das vielleicht sogar zweiteilen. Ne? Also du hast ja jetzt, die Saison ist ja ein bisschen länger, wie jetzt irgendwie die 10 Wochen spezielle Vorbereitung, die du jetzt angesprochen hast, sondern es beginnt ja schon irgendwo, ne, im Winter, ne, fängst du jetzt da an, irgendwie so mit dem Grundlagentraining, ne, und so weiter. Und dann kann man da schon hin und wieder mal ein paar Wettkämpfe einstreuen. Ne? Auch vor allem vielleicht auch deshalb, um ein bisschen, ja, so ein paar Tempospitzen, ne, so reinzubringen. Da kann man mal einen Fünfer machen irgendwo, was weiß ich, einen Silvesterlauf oder irgendwo im Januar mal einen Zehner. Also es gibt ja genug Winterlaufserien, die man mal so mitnimmt, um einfach auch so ein bisschen Abwechslung im Training zu haben. Ne? Weil wenn man jetzt irgendwie so lange nur trainiert, dann ist das, verliert man auch so ein bisschen vielleicht Motivation. Ne? Also wenn es noch lang zum Marathon ist, dann kann man schon mal den einen oder anderen Wettkampf einschieben. Ne? Auch später vielleicht mal irgendwie so, keine Ahnung, 2-3 Monate vom Wettkampf, vom eigentlichen Highlight, vielleicht sogar auch nochmal noch einen Halbmarathon. Und wenn man sich dann in einer spezifischen Vorbereitung befindet, ne, dann ist es natürlich dann so, wie du sagst, ne, eine individuelle Geschichte. Ne? Ich kenne auch einige Läufer, die sagen, ne, ich brauche nicht unbedingt Wettkämpfe. Ich kenne aber auch viele, die sagen, ja, ich brauche diesen Wettkampfrhythmus, ich brauche überhaupt den Wettkampf an sich, um da jetzt auch so ein bisschen, ne, das Feeling dafür zu bekommen, so ein bisschen die Routine dazu bekommen. Und da ist es halt immer auch, ne, wie wir oft hier sagen im Podcast, eine individuelle Geschichte. Aber jetzt in der Zeit davor, ne, so 4, 5, 6 Monate davor, da auch hier gilt es, ne, wie beim Triathlon vorhin, von unspezifischen zum spezifischen, da kann man gerne mal, ne, mal einen Fünfer laufen, mal einen Zehner laufen, mal ein bisschen was für die Grundschnelligkeit tun. Und ja, und dann irgendwann mit der speziellen Vorbereitung anfangen. So ist man, glaube ich, dann ganz gut darauf vorbereitet. Ja,
ist vielleicht auch noch, wenn ich noch kurz reingrätschen darf.
Nee, mach du ruhig erstmal, Thomas.
vielleicht noch so ein kleiner Unterschied.
Ich gleich dazu.
Genau. Oder zwischen so einer Laufsaison und einer Triathlonsaison. Beim Laufen ist es, ne, wie Adrian ja gesagt hat, kann man machen, ist aber an vielen Stellen auch sehr individuell, auch, denke ich, eine Sache, ob man auch Bock drauf hat, einen Wettkampf nochmal zu machen auf kürzeren Distanzen. Beim Triathlon sehe ich es aber ein bisschen anders. Da würde ich eigentlich immer sagen, sollte man auf jeden Fall machen, aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man Triathlet ist, ist man ja eigentlich nur im Wettkampf Triathlet. Ja? Im Training ist man ja meistens Läufer oder Radfahrer oder Schwimmer oder vielleicht morgens mal Schwimmer und nachmittags Radfahrer oder sowas. Aber wirklich Triathlet ist man ja eigentlich nur im Wettkampf, weil man macht ja sonst nicht alles drei hintereinander in der Form. Das heißt, man hat ja auch nur im Wettkampf die Möglichkeit, so diese aufeinanderfolgenden Belastungen zu simulieren und da eine gewisse Routine drin zu bekommen. Deswegen sollte man das schon auch so über die Saison verteilt, finde ich, immer mal wieder einstreuen und da auch was machen, dass man einfach so eine gewisse Routine für sich hat. Bei einem reinen Laufwettkampf ist das klar, hat man auch eine Wettkampfroutine, aber man weiß, man ist vorher gelaufen, ne, und ist im Training gelaufen, das hat funktioniert, dann kann man auch im Wettkampf laufen. Das ist beim Triathlon, glaube ich, einfach ein bisschen anders. Ja.
Ich wollte noch mal ganz kurz noch mal klarstellen, ich wollte jetzt hier nicht falsch verstanden, natürlich bevor es wirklich zur spezifischen Vorbereitung geht, da kann man natürlich so viele Wettkämpfe machen, wie man will. Von mir aus kann man da, also wenn du Bock drauf hast, machst du wirklich eine Serie und läufst fast jede Woche oder sowas, aber ich meinte jetzt wirklich eigentlich nur so in der Vorbereitung diese 10 Wochen vor dem Wettkampf, und wenn es drauf zugeht, dass man dann noch mal einen Zehner läuft und einen Halbmarathon läuft, und wie gesagt, für mich persönlich habe ich herausgefunden, dass diese Wettkampfgeschichten nicht mehr so wichtig sind, und ob ich das dann halt mache oder nicht, finde ich, ist nicht meiner Form zuträglich oder abträglich. Also von daher, also für mich, ich habe herausgefunden, dass mir das gut tut, wenn ich vielleicht nicht unbedingt einen Wettkampf mache, aber im Grunde genommen kann das ja jeder dann handhaben, wie er will. Wie gesagt, manche brauchen es vielleicht einfach, um mal zu sehen, wo man steht, aber... Ja,
das ist halt ein wichtiger, mein Ding. Also wichtiger Hinweis von dir war, ist halt der, dass du sagst, du hast für dich das rausgefunden, ne? Und das kann man ja, oder das sollte man auch so für sich rausfinden und gucken, okay, brauche ich das, bringt mir das was oder auch nicht, ne? Deshalb gilt es da auf jeden Fall auch probieren, überstudieren und einfach mal das so versuchen, dann zum zweiten Jahreshighlight vielleicht auch mal eine andere Taktik, mit einer anderen Taktik vorgehen, also sich ruhig auch mal was trauen. Und nochmal kurz zum Thomas, also da gebe ich dir auch hundertprozentig recht damit, ja, also das ist bei Triathleten tatsächlich, ne, so ein bisschen eine andere Nummer, auch jetzt mit den ganzen Wechseln, ne, mit dem Neo und so weiter und so fort, also es gibt sehr viele Kleinigkeiten, ne, die es bei Triathlon gibt, die du so beim Laufen nicht hast, ja. Lukas, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte mal ganz, was ich so auch, was mich so ein bisschen zu dem Entschluss kommen lassen hat, dass es vielleicht auch ein bisschen gefährlich sein könnte, so einen Wettkampf noch einzustreuen, ist, ich hatte meinen 10-Kilometer-Lauf in, was ist Schiffenberger Tal da hinten? Also in Gießen war der auf jeden Fall, und ich hatte, ja, über 39,20, und da ich hier den Uwe, der ja auch schon von den ersten Folgen her bekannt sein sollte, der war auch mit am Start und so, und der meinte so, mit der Zeit und hier Marathon und so, und dann hat der Adrian in dem Moment halt ein paar Stunden später nicht gesagt, naja, es war super, bist du, hast ja nicht getapert und so, und ja, wie, ob er dann einfach mich nur beschwichtigen wollte oder ob er wirklich seine Meinung ist, weiß ich jetzt, werde ich auch nicht herausfinden, will ich auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt, aber in dem Moment aber ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, weil so eine Zeit, man heißt ja, wenn du Marathon laufen willst, musst du unter 3 Stunden musst du die und die Zeit auf 10 Kilometer laufen können, ja, aber im Nachhinein, also für mich stimmte das jetzt nicht unbedingt, sonst hätte ich deutlich schneller sein müssen. Aber andere Leute machen sich vielleicht auch dadurch viel mehr Kopf, weißt du, und wenn sie dann halt nicht unbedingt jemanden haben, der einen zur Seite steht und da noch ein bisschen unterstützt und fördert, dann ja, also ich meine, wenn ich nicht mit dem Glauben an den Start gehe, unter 3 Stunden zu gehen, dann brauche ich auch dieses Ziel nicht ausrufen, ja? Also wenn ich mir da schon einen Kopf mache, ob ich das schaffe, dann verliere ich auf jeden Fall schon das Rennen vorm Start, das weiß ich.
Ja, und auch hier, ne, also das ist auch so eine Sache, die du jetzt für dich rausgefunden hast, ne, dass man nicht unbedingt irgendwelche Zeiten erfüllen muss auf den kürzeren Strecken, um da jetzt irgendwie beim Marathon da im Soll zu sein. Also es sind alles so Erfahrungswerte, die man da jetzt da sammelt, ne? Das ist dann für einen persönlich dann wirklich, ja, sehr, also unbezahlbar, kann man fast sagen, ne? Ja. Ja, ich würde das gerne nochmal abschließen mit vielleicht ein paar Wettkampfvorschlägen, so aus dem Triathlon oder vielleicht so aus dem Laufbereich auch, weil ich habe schon so in der letzten Zeit habe ich so paar Zuschriften bekommen von ein paar Athleten, Hörern und so weiter, die dann halt gefragt haben, hier, hast du mal so einen coolen Ultra oder mal einen coolen Triathlon, den du vorschlagen kannst für die kommende Saison? Da habe ich mir gedacht, schlagen wir doch mal den Hörern mal paar Wettkämpfe vor, die ihr für gut oder die wir hier für gut befinden. Wer möchte beginnen? Ist mir egal.
Ja, ich kann ja mal ein paar in den Raum hauen, die ich jetzt so ganz cool finde. Also jetzt mal so auf den Gießener Raum bezogen. Da gibt es zum Beispiel den Forumslauf in Wetzlar. Den finde ich sehr cool, weil das mal was komplett anderes ist. Oder was ist komplett, aber es ist halt ein bisschen was anderes. Ist halt ein 10 Kilometer, beziehungsweise 5, wenn man möchte. Man läuft halt durchs Parkhaus so ein bisschen. Und dann läuft man noch ins Forum rein, was so ein Einkaufszentrum ist. Und dann läuft man halt außenrum wieder so ein Stück. Und das macht man mehrmals. Ich glaube, 4 Runden sind es dann insgesamt bei den 10 Kilometer. Das ist halt, wenn man mal was anderes machen möchte. Ist halt ein interessanter Lauf. Und wen ich in sehr guter Erinnerung hatte, ist der Dünsberglauf, den Adrian dieses Jahr auch gemacht hat, der erstmal komplett hochgeht die ganze Zeit, bis man oben ist, und dann läuft man die ganze Zeit nur noch runter. Das ist, der ist mir auch irgendwie auch in guter Erinnerung geblieben. Welchen ich auch immer ganz gerne mache, zumindest im Gießener Bereich, ist dieser Frühlingslauf, der eigentlich zeitgleich mit meinem heißgeliebten Halbmarathon in Frankfurt ist, der in der Commerzbank ist, wo ich eigentlich immer noch eine Rechnung mit offen habe, fällt mir gerade mal so auf. Aber den Frühlingslauf in Gießen habe ich jetzt, glaube ich, die letzten 3 Jahre in Folge gemacht. Zweimal einen Halbmarathon und letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, den 10er. Ja.
Und sonst auf so auf ganz Deutschland gesehen oder vielleicht nochmal ein paar Marathons?
Also was ich empfehlen kann, ist den Leuten, die vielleicht schon ein paar Marathons gemacht haben und sich mal überlegen, mal eine etwas andere Erfahrung zu machen, mein Auslandsmarathon. Ja. Ich habe da selber noch nicht dran teilgenommen, aber der steht ganz hoch auf meiner Liste, ist der Wien-Marathon. Da hört man immer sehr, sehr viel Gutes. Der ist aber, glaube ich, ziemlich auch schnell ausverkauft, soweit ich weiß. In Florenz bin ich gestartet. Das war für mich eine sensationelle Erfahrung. Und ich finde, wenn ich so meine ganzen Triathlons, Marathons mal durchgehe, ist das auf jeden Fall einer, der mir sofort in den Kopf fällt. Das ist, weil das was auch komplett anderes ist, als jetzt, wie gesagt, in Deutschland zu starten. Welchen auch auf jeden Fall sehenswert ist, den zu laufen, ist der Rotterdam-Marathon. Den fand ich recht cool. Holland generell ist, glaube ich, ein gutes Pflaster, recht flach.
Das sind einfach sehr, sehr sportbegeisterte Leute in Holland. Ne? Das ist immer von der Stimmung einfach gut.
Ja, auf jeden Fall. Also stimmungstechnisch geht da auf jeden Fall viel. Also ich denke auch mal in Amsterdam, wenn man jetzt auf die Größeren steht, also Eindhoven weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber in Amsterdam habe ich dieses Jahr, bei Eurosport gesehen. Den fand ich nicht schlecht. Und also auf Deutschland gesehen wollte ja noch alle Himmelsrichtungen, da fehlt mir immer noch München und Berlin. Da habe ich noch 2 zu machen, aber so von denen, die ich gemacht habe, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hamburg im Frühjahr, fand ich super, also auch von der Strecke her sehr cool. Und ansonsten fand ich Köln immer von der Stimmung her und auch von der Strecke her eigentlich ein super Rennen. Ja, Frankfurt, ja, weiß ich nicht. Frankfurt ist okay, ja, also ich weiß nicht. Ist vielleicht auch so ein Ding, weil ich da so oft bin. Ne? Ich bin ja wirklich jedes Jahr da und das schon über, keine Ahnung, 5, ich glaube sogar mehr, 10 Jahre, wenn nicht sogar mehr, sind wir eigentlich jedes Jahr in Frankfurt und da kenne ich schon eigentlich alles. Aber ja, wenn man etwas größer laufen will, ist Frankfurt auf jeden Fall auch eine Option für viele, denke ich. Aber so als Einheimischer, ich weiß nicht, wie du das siehst, Adrian, Frankfurt-Marathon, wie stehst du so dazu?
Naja, ist ja, wie du sagst, ne, so quasi so ein Heimmarathon, aber ich mag den, ne? Ich bin da jetzt schon länger nicht gestartet, also nicht über die Marathonstrecke, bei den Staffeln war ich die letzten Jahre dabei, aber ich finde den ganz cool. Ja, muss ich schon sagen, ja.
Was ich halt da so ein bisschen immer fies finde, ist, wenn wir wirklich, also auf Zeit laufen, also dieses Jahr bin ich jetzt, ich persönlich nie auf Zeit gelaufen, aber wenn man dann so bei Kilometer 37, 38 ist und man läuft halt, ist auf der Rückseite von der Festhalle und das ist dann halt echt schon so ein gemeines Ding eigentlich, weil du weißt, du musst auf jeden Fall nochmal um die Stadt rum und das kann schon mal ganz schön zermürbisch sein und wenn du halt wirklich am Limit läufst, dann kann dich sowas auch brechen.
Was ich bei Frankfurt ganz cool finde, ist, dass das immer an dem Tag nach der Zeitumstellung ist. Ja. Deswegen bist du da irgendwie ausgeschlafener als sonst. Ne?
Ja, kriegst du zum Start noch eine Stunde geschenkt.
Genau. Aber der Start ist ja human, also gibt es Schlimmere, glaube ich. Also ich meine, wir können ja gerade mal rüber zum Triathlon gehen, weil da sind die Starts ja nicht ganz so
human. Ja, also um 9 oder 10 Uhr Start, da lacht sich jeder Ironman ja kaputt. Das sind schon andere Zeiten. Ja, aber ansonsten, was Wettkämpfe angeht, ich kann auf jeden Fall Lukas insofern beipflichten, dass es schon eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man mal einen Wettkampf im Ausland macht. Wobei ich jetzt zum Beispiel Wien nicht als Ausland sehen würde, weil Ausland ist für mich halt, wo man eine andere Sprache spricht. Ich habe ja auch in St. Pölten zum Beispiel einen Wettkampf gemacht. Das hat sich jetzt nicht angefühlt, als wäre ich da groß im Ausland. Weißt du, weil du verstehst alles, du hast schon irgendwie so das, ja, kriegst halt, ne? Fühlt sich anders an.
Ja, also du musst ja nicht gucken, dass du da irgendwie klarkommst mit der Sprache und so. Ich verstehe ja schon, was du damit meinst. Aber das war jetzt auch mal so ein Beispiel, falls Leute dann doch ein bisschen zu unsicher sind, direkt ins Ausland zu gehen oder wo man vielleicht eine Sprache spricht, wo man mit Englisch klarkommen muss oder so, weil sie selber auch noch nicht mehr Englisch sprechen, sondern vielleicht Spanisch oder sowas, dann Italienisch, dann ist das natürlich noch was ganz anderes. Da muss man gucken, dass die Leute auch einen verstehen. Aber ja, also ich meine, trotzdem ist, wie war damals, wo wir in Salzburg Urlaub waren, da hatten wir uns ein Auto gemietet und wollten halt, wohin fahren und mussten quasi nochmal durch Deutschland durch. Und dann hatte ich mir das Auto irgendwie gesagt, ja, wir wollten nach da und da und wir kommen da durch Deutschland. Ist das dein Ausland? Und sagt sie, ja, von uns aus gesehen ist das Ausland.
Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wenn man in einem anderssprachigen Ausland ist, dann hat man einfach mit dem Ganzen drumherum so viel zu tun. Dann, das nimmt einem wahrscheinlich so ein bisschen die Wettkampfnervosität, weil man gar nicht so viel Zeit hat, über einen Wettkampf nachzudenken. Aber was ich da empfehlen kann als Triathlon, ist, ich habe ja dieses Jahr Elsinore gemacht in Dänemark und ich muss sagen, ich bin immer noch total begeistert von dem Wettkampf. Also ich weiß noch, als damals die Europameisterschaften von Wiesbaden nach Elsinore gewandert sind, da habe ich so von hier aus gedacht, ja, wie kann man da denn eine Europameisterschaft hinvergeben? Also ein langweiligeres Städtchen gibt es ja wahrscheinlich gar nicht und dann noch so weit weg von hier, also ne, aus Zentraleuropa so weit weg, von der Anreise blöd und so, aber rückblickend muss ich sagen, also das war wirklich, die Stadt ist super, die Leute sind super, die ganze Reise war einfach super, man kann das schön kombinieren mit einem Trip nach Kopenhagen vorher und insgesamt einfach ein phänomenal guter Wettkampf, muss ich wirklich sagen. Also das ist so mein Highlight, was ich da jedem mal ans Herz legen kann, mal drüber nachzudenken, ob man nicht in Elsinore mal startet, was so die Auslandswettkämpfe angeht. Dann vielleicht noch so ein Tipp, weil ich glaube, gerade so die großen Wettkämpfe im Triathlon, das sind ja schon die, also so die man als A-Wettkämpfe nimmt, sind ja immer die üblichen Verdächtigen, da gibt es ja auch gar nicht so viele, also ne, Rot, Frankfurt, Hamburg und ja, dann wird es ja schon dünn, wenn man nicht großartig weiter weg will. Deswegen vielleicht noch so ein paar Tipps für die Vorsaison oder für die Sachen, die darauf hinführen. Da als Duathlon kann ich empfehlen den Powerman in Alsdorf, was eine ganz, ganz tolle Veranstaltung ist, die wirklich zum einen super organisiert ist, ist relativ früh im Jahr, hat meistens noch ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber ist echt eine ganz tolle Sache. Ist auch ein brutal harter Wettkampf, also das darf man nicht unterschätzen. Duathlon ist echt ein harter Sport, wir sagen es immer wieder, aber wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte es mal ausprobieren. Wie gesagt, zum einen, weil das in Alsdorf ein echt toller Wettkampf ist und zum anderen, weil ein Duathlon sollte man mal gemacht haben, und um dann festzustellen, wo der Unterschied ist zwischen Triathlon oder nur Laufen und Duathlon, weil das ist schon spürbar.
Ja, deine Empfehlung bin ich ja schon gefolgt und habe mich da schon für den Wettkampf angemeldet und bin schon sehr gespannt, wie es wird.
Ja, ich hätte auch noch mal so zwei Tipps. Also ich wollte das jetzt nicht in meinen Marathon reinhauen, sondern jetzt, wenn der Thomas fertig ist, wollte ich dann noch mal zwei Sachen. Einmal, Adrian, wo waren wir? Schalksmühle, war das? Den Exterra da?
Du meinst den Duathlon?
Genau.
Thomas, du weißt es bestimmt jetzt. Mir ist es auch entfallen. Der ist doch in der Eifel.
Schleiden, meint ihr?
Schleiden, genau. Schleiden. Der, also ich bin nicht gestartet, aber ich habe gesehen, wie der Adrian gelitten hat. Es ist eine wirklich knallharte Radstrecke. Also da muss man...
Nicht nur Radstrecke, auch die Laufstrecke, die hat es ja auch ordentlich in sich. Das ist ja auch das, was mir da im Endeffekt den Stecker gezogen hat, nämlich die Laufstrecke am Anfang. Also da sammelt nämlich man auch ordentlich Höhenmeter.
Ja, und also aber von daher gesehen ist es halt für Leute, die mal wirklich was Interessantes machen wollen, wie zum Beispiel auch mal ein Xterra oder sowas, sicher ein sehr cooler Wettkampf. Ich persönlich habe, wo ich da zugeschaut habe, hatte ich schon Bock bekommen. Aber ich glaube, da muss man, da kann man einfach nicht so salopp dran teilnehmen, da muss man schon wirklich da auch trainieren dafür, dass man auch die Höhenmeter gut übersteht, weil da geht es richtig zur Sache. Das haben die schon in der Besprechung gesagt, dass man da ein bisschen aufpassen soll. Zum anderen, ihr habt vollkommen recht, und ich bin selber auch kein gutes Beispiel dafür, weil wir meistens eigentlich immer nur die Großen besprechen, und wenn du mich fragst, nenn mir mal drei Wettkämpfe, die nicht ein Ironman oder ein Challenge-Label tragen, da würde ich vielleicht noch zwei zusammenkriegen. Aber dennoch will ich hier für meinen ehemaligen Heimat-Triathlon, den Licher-Cross-Triathlon, mal eine Lanze brechen. Denn auch wenn manche Sachen uns immer ein bisschen auf den Keks gingen dort, es ist ein super Ding und es macht auch immer Spaß. Und vor allem die Radstrecke ist super, da bin ich oft auch gelaufen. Das ist ein cooles Teil. Da kann man auf jeden Fall, wenn ihr mal was Kleineres, Schnuckeliges machen wollt, im Herzen Europas, dann doch dahin.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp, Lukas, den du mir jetzt quasi geklaut hast, und auch mit deiner Empfehlung für Exterra hast du mir auch schon was vorweggenommen, was nicht schlimm ist. Im Endeffekt, mein Gott, ob du das empfiehlst oder ich, ist ja im Endeffekt egal.
Aber du hast bestimmt noch was anderes vorbereitet.
Ja, und zwar jetzt noch einen dazu. Wenn man gerne mal Lust hat auf ein bisschen ein anderes Laufformat, würde ich jedem den Binnwald Backyard Ultra ans Herz legen wollen, weil das genauso auch eine sehr schöne Veranstaltung ist, mit wirklich sehr viel Herz. Also der Veranstalter, der gibt sich da wirklich die größte Mühe, da das Ding wirklich, ne, vernünftig über die Bühne zu bringen. Und auch, ne, so der Wettkampf an sich, ne, ist schon ein bisschen was anderes. Das Format Last Man Standing ist ja ein bisschen was anderes, ne, wie jetzt von A nach B zu rennen. Also wenn man Lust hat auf was anderes, dann ist Binnwald Backyard auf jeden Fall eine Reise wert. Und da würde ich gerne mal so den Übergang schaffen, weil da habe ich nämlich auch letztens, jetzt im Laufe der Woche, mal eine sehr coole Info mal im Netz gefunden, und zwar, dass der Binnwald Backyard sich zusammen mit dem Schinder Trail Backyard Ultra, ne, es gibt ja in Deutschland die zwei, die tun sich zusammen, und die haben daraus eine German Backyard Ultra Championship 2020 quasi gegründet. Da gibt es auch eine Seite dafür, die heißt backyardultra.net. Da steht alles über ja, Wettkampfregeln, da kann man sich direkt anmelden und ja, ich finde eine coole Geschichte. Ich finde, dass das Format ne, Last Man Standing, das scheint ziemlich im Kommen zu sein. Ich habe gesehen, dass jetzt im Ausland auch die Wettkämpfe so ziemlich aus dem Boden schießen. Jetzt zum Beispiel in Frankreich habe ich jetzt gesehen, dass da jetzt ein paar stattfinden werden nächstes Jahr. Ja, also ist bestimmt eine coole Sache. Also die Termine für die beiden Wettkämpfe stehen auch schon fest. Also der Backyard Ultra in Bienwald ist am 12. Juni und der Schinder Trail ist am 2. Oktober. Ja, wer da jetzt Interesse hat und ich weiß aus unserer Hörerschaft, weil ich da schon nach meinem Backyard Ultra Start da kontaktiert wurde des Öfteren, dass da viele Interessenten gibt. Ja, das könnte nächstes Jahr doch so ein bisschen mehr an Teilnehmer haben als dieses Jahr und die Plätze sind ja limitiert, ne? Also das da muss man sich schon beeilen, wenn man da an den Wettkämpfen teilnehmen will. Mit bestimmten Gaudi.
Ja. Aber wie ist es denn bei euch, wenn wir kurz ein anderes Thema aufmachen, und zwar, wenn ihr so nach Wettkämpfen schaut, schaut ihr dann auch oft neidisch auf die Auslandswettkämpfe? Weil ich finde, im Ausland, na gut, vielleicht ist auch auf der anderen Seite das Gras immer grüner, kann man jetzt auch sagen, aber ich finde oft Auslandswettkämpfe einfach, Auslandswettkämpfe einfach meistens interessanter, als hier in Deutschland einen zu suchen, aber dann wieder mit Reisen und so, das zu verbinden, muss man ja gucken. Wir hatten ja auch schon mal das Thema mit Thomas, wie viel er mit seinem Bulli gefahren ist. Gerade wegen Wettkämpfen, das ist dann halt immer so ein Thema, aber ja, es gibt viele interessante Sachen im Ausland und ich finde, Deutschland tut sich mit manchen, gerade wenn man jetzt was Exotisches machen möchte, dass dann da ein bisschen schwieriger in Deutschland zu suchen ist, weil ich finde zwei Backyard Ultra in Deutschland ein bisschen wenig.
Ja, was so andere Formate angeht, glaube ich, die haben es oft immer, also wir hatten ja auch schon mal die Diskussion in Anführungsstrichen, was so Swimrun angeht, das hat sich bei uns ja auch nicht so richtig durchgesetzt, aber ich muss schon sagen, also die Sachen, die wir haben, sei es jetzt Triathlon oder Laufwettkämpfe oder Duathlons, das, was da in Deutschland an Veranstaltungen ist, ist schon auf einem verdammt hohen Niveau im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Also wenn hier was ist, was auch, sag mal, was auch etabliert ist, ne, was lange da ist, ist es in der Regel wirklich top organisiert. Also jetzt vielleicht mal ein Köln-Triathlon ausgenommen oder so. Die meisten Veranstaltungen.
Wobei, da gibt es ja auch Neuigkeiten, ne? Genau. Da wird sich auch noch was, hoffentlich was bessern.
Genau. Ja, wobei das ist ja dann
wir gehen auch von guten Sachen.
Nee, also
ja, von vor allem, der kennt. Erzähl? Nee, wir wollen auf Serbien.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, also das, was wir haben, das ist alles schon super. Deswegen die habe ich jetzt nicht Schwierigkeiten für das, was ich machen möchte, Wettkämpfe bei uns zu finden. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man mal so ein bisschen links und rechts gucken will. Gibt es im Ausland, die tun sich, oder hat man zumindest das Gefühl, tun sich oft leichter, damit neue Sachen mal auszuprobieren, als die Deutschen, so andere Formate und sowas.
Ja, klar, also die Sachen, die hier wirklich etabliert ist, wie du sagst, also die sind halt auch wirklich top und man weiß, was man bekommt. Aber ich bin auch jetzt schon unzählige Male in Köln und Frankfurt gestartet. Also, weißt du, es gibt nicht so viel Konkurrenz dann sozusagen. Also es gibt jetzt keine zweiten Marathon in Köln im Frühjahr oder irgendwie sowas. Was ich meine? Ich meine, klar, das hat auch was mit Organisation und Sperren und finanziellen und ja, welche Stadt will gerne zwei Marathons in einem Jahr austragen? Das verstehe ich halt auch alles, aber es gibt bestimmt Leute, die schon so ziemlich allen Marathon in Deutschland abgegrast haben und dann für die wird es ja dann, was ich meine, auch ein bisschen schwieriger dann. Aber gut, Ausland ist halt auch, finde ich, immer interessant. Also es ist halt auch nicht. Und wie du auch sagst, ja, jetzt in Dänemark da mal zu starten, war für dich auch ein super tolles Ereignis und davon zehrst du ja heute auch noch, was du sagst.
Ja, das Schöne ist ja, dass man, wenn man es so im Ausland macht, das ist ja auch immer so ein bisschen, kann man es ja mit einer Reise kombinieren, ne? Das ist dann ist wie so ein kleiner Urlaub.
Ja, aber genau, genau. Ich sag ja, ich glaube, es hat einfach da auch ein bisschen jetzt bei mir was damit zu tun, weil wie gesagt, auf der anderen Seite ist das Gras eh immer grüner.
Ja, nee, aber ich würde auch sagen, also das kann man schön vielleicht mit Familienurlaub verbinden. Ich habe ja auch schon so einiges im Ausland gemacht. Manches war wirklich schon von vornherein geplant, das andere war wiederum auch so ein bisschen zufällig, ne? Ich hatte mal auch, ist auch schon lange her, da war ich in Holland im Urlaub und zufällig habe ich gesehen, dass dann Halbmarathon stattfindet. Also hab ich einfach kurzerhand mal daran teilgenommen. Ja, also aber klar, also es ist immer so ein bisschen Abenteuer und auch mal zu sehen, wie andere Wettkämpfe organisiert werden und wie der Ablauf ist und so weiter, das ist immer auch ganz cool, ja. Aber da stimme ich aber auch Thomas auf jeden Fall zu. Also der Standard hier ist schon in Deutschland schon sehr hoch, definitiv. Das ist im Vergleich.
Macht ihr das auch immer, wenn ihr mal Urlaub gebucht habt oder so, dass ihr dann guckt, ob es da irgendwelche Wettkämpfe zu der Zeit gibt? Wenn ihr jetzt nicht
Ja.
unbedingt wegen einem Wettkampf irgendwo hinfahrt, das ist natürlich jetzt mal auch schwierig.
Das mache ich auf jeden Fall.
Also ich mache es tatsächlich meistens umgekehrt, aber.
Ja, gut, das gibt es natürlich auch, aber das
Umgekehrt
ist.
kommt es auch vor, genau, ja.
Ja. Aber deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt ein Reiseziel aussuchen, da bin ich ein bisschen anders gestrickt, muss ich sagen. Ich sag, wenn sich die, also für mich ist es so, wenn sich die Chance ergeben würde, einen Wettkampf da zu machen, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich fahre nicht in Urlaub, also wirklich richtigen Erholungsurlaub, um irgendwo einen Wettkampf zu machen. Dann würde ich dann doch schon von vornherein die Reise dahin planen. Weiß ich mal, für ein Wochenende oder sowas.
Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir doch damit die Saisonplanung und die Wettkampf Übersicht ab und gehen wir zu unserem zweiten Thema, den wir uns für heute ausgedacht haben. Und zwar, ja, wir haben ja, wie vorhin schon erwähnt, Off-Season. Und um das jetzt so ein bisschen auch für uns ein bisschen ja, interessanter gestalten, haben wir uns gedacht, dass wir uns ja jede von uns auch mal so eine Challenge für die Wintermonate mal ausdenkt. Und ja, damit wollen wir heute mal beginnen. Jungs, ich überlasse euch hier mal zuerst das Feld. Wer möchte beginnen mit seiner Challenge?
Okay, dass der Adrian nicht wieder anfangen muss heute, fange ich nochmal an. Also ich habe mir die Challenge ausgesucht und ich dachte für die erste Challenge, naja, ob das wirklich dann halt eine Challenge ist, weiß ich nicht, aber jetzt da durch die Krankheit und ich nicht so wirklich zum Trainieren kam die Woche, weil ich einfach so viel momentan zu tun habe, auch arbeitstechnisch ist gerade so für die nächsten 2 Wochen bei uns ein bisschen überhand, ich habe mir die Challenge ausgesucht. Bis 1.12. auf Swift Level 10 zu haben, mit dem Ziel, mir das Canyon Ultra zu kaufen, Ultimate zu kaufen. Das gibt es auf Level 10.
Und du bist jetzt beim Level?
Genau, also ich bin am 4.11. bin ich jetzt Level 8 geworden. Das heißt, ich muss noch 2 Level machen. Und ja, also ich bin jetzt mit dem Adrian nochmal gefahren und da hatte ich an dem 4.8. Also hatte ich nochmal ein Gran Fondo, heißt das glaube ich, über 42 Kilometer gemacht und bin jetzt so auf der Hälfte von Level 8. Also ein bisschen was fehlt mir noch und bin mal gespannt, wie einfach oder zum Ende hin schwerer es wird, das noch zu erreichen.
Genau. Ich glaube, ich habe es anfangs vergessen zu erwähnen, dass wir diese Challenge für 4 Wochen jeweils so limitieren. Ne? Dass es jetzt nicht über den gesamten Winter irgendwie gilt oder so, weil dann wäre es halt, ne, keine Challenge irgendwo, ne, so viele Monate Zeit, sondern ja, für 4 Wochen.
Genau.
Gell? Ja. Genau. Also, Level 10, Lukas. Heute haben wir den 10. November. Das heißt, am 10. Dezember wirst du uns berichten, ob du den Level 10 erreicht hast. Die 10
Ja, eigentlich
wiederholt
schon
sich oft.
früher, weil ich hätte ja, wie gesagt, eigentlich hatte ich ja schon früher angefangen, aber dazu kamen wir jetzt leider noch
Gut,
nicht. Also
dann
am ersten,
sagen wir mal
ja.
spätestens am 10. Dezember. Ja,
genau.
seien wir mal gespannt. Das heißt für dich quasi jetzt so ein Radblock,
Genau, für mich geht es
trainingstechnisch.
momentan. Aber nicht nur, also ich will auch noch mal laufen gehen. Ich wollte auch gerne heute noch mal laufen gehen, aber kam natürlich jetzt ein bisschen so ich sage jetzt mal, eine Grippe, Erkältung, wie man dann sagen möchte, dazwischen. Nichtsdestotrotz, hoffentlich geht es mir die nächsten Tage ein bisschen besser, damit ich hier wieder auf die Rolle kann. Ansonsten habe ich auch schon die nächste Challenge steht bei mir dann auch schon in den Startlöchern.
Okay, dann bist du sehr motiviert in Bezug auf Challenge. Thomas, was hast du dir ausgesucht für die Challenge?
Ja, meine Challenge ist auch so ein bisschen guter Vorsatz und Challenge zugleich. Ich habe mal gehört, dass Krafttraining für Ausdauersportler eigentlich eine ganz gute Sache sein soll. Ich tue mich da aber eigentlich immer ein bisschen schwer mit, was eigentlich oft damit zu tun hat, dass ich dann immer versuche, das damit anzufangen, wenn ich eigentlich schon so weit im Training drin bin, dass mir das Krafttraining dann mein Training wirklich kaputt macht, weil ich meine, das kennt glaube ich jeder, wenn das nicht gewohnt ist, Krafttraining zu machen und man macht dann wirklich nur kleinste Geschichten, kürzeste Sätze, dann ist man am nächsten Tag, kriegt man das so zu spüren, dass eigentlich die Trainingseinheit danach und oft, bei mir war es auch so, dann die Trainingseinheiten der nächsten 3-4 Tage total zerstört sind. Und deswegen habe ich es eigentlich nie geschafft, irgendwie so ein Krafttraining vernünftig in mein Training zu etablieren. Und das habe ich mir jetzt mal für die nächsten 4 Wochen vorgenommen. Und das soll eigentlich so aussehen, dass ich wirklich 2 Kraft-Sessions pro Woche mache, die primär für die Beine sind. Und eine Session noch, die, sag ich mal, für so Stabilisations- und Oberkörpergeschichten ist. Und damit erhoffe ich mir dann, dass ich quasi so eine Basis erarbeite, jetzt wo noch nicht die Trainingsumfänge so hoch sind, dass ich das dann mal schaffe, das übers Trainingsjahr auch irgendwie vorzuführen. Weil das Ding ist halt, ne, wie gesagt, ich brauche da im Februar, März nicht mehr mit anfangen. Da trainiere ich dann schon so viel, dass das einfach mein sonstiges Training dann zu kaputt macht. Und deswegen versuche ich mir jetzt mal als Challenge so einen Grundstein zu erarbeiten, dass es besser funktioniert.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, da hören wir auch gerne mal so in 4 Wochen, inwieweit du das so Woche für Woche umsetzen konntest, ob du da konsequent warst mit deinem Krafttraining. Ja, spannend.
Und dann sind wir noch gespannt, was du dann so Mitte der Saison sagst, ob dir das Krafttraining dadurch geholfen hat.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Genau. Wobei, ich kann mir kaum vorstellen, dass es nicht so sein sollte, dass es dich daran hindern sollte.
Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meinte ja eher so, dass er sagt, oh, das ging jetzt aber leichter oder sowas. Oder, ja, ich habe jetzt so den Effekt nicht wirklich gespürt. Sowas hatte ich jetzt eher.
Nee, wir hatten ja irgendwann, ich glaube, diese Woche hatte Adrian irgendwann mal was geschrieben auf WhatsApp. Ich mache jetzt noch ein paar Kniebeugen. Was hast du gesagt? Bis, keine Ahnung, wie viel Kilo. Da habe ich gesagt, das ist geil.
60, oder?
Ich glaube sogar 80 glaube ich sogar. 80, ne? 80. Und 80 Kilo, hey. Wenn ich mir vorstelle, dass ich nur eine Kniebeuge mit 80 Kilo machen müsste, das ist für mich so unvorstellbar. Ja, und da sieht man halt den Unterschied,
ja, wer weiß,
von einem, der es gewohnt ist. Ne?
Also ich persönlich war ja öfters mal, wo ich da noch gewohnt habe, im Adrian im Kraftraum. Ich glaube, wir haben auch direkt so mit 50 oder sowas angefangen. Also Kniebeuge mit Dings ist ja nicht, also mit Gewicht ist ja nicht so schwer, weil also aus den Beinen heraus hast du ja schon viel Kraft und der Rücken hält es ja aus. Also von daher.
Ja, wobei, also ich muss schon sagen, also das Kniebeuge jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Kreuzheben oder zu vielleicht auch zu Überkopf drücken, ist schon bei mir recht schwach. Also da habe ich, das sind meine Werte beim Kreuzheben zum Beispiel deutlich besser, ne? Was darauf spricht, dass meine komplette hintere Kette, ne, so Rückenmuskulatur und die hintere Beinmuskulatur irgendwie stärker ist als die vordere, ne? Weil beim Kniebeugen halt ja, da vermehrt halt so die vordere Muskulatur, nicht nur natürlich, ne, und aber halt Kreuzheben dann speziell, ne, so die hintere Muskelkette anspricht und da scheint bei mir das ein bisschen besser ausgeprägt zu sein, weil mit Kniebeugen tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich hatte auch geplant, das jetzt so als meine Challenge auszurufen, aber ich bin ja da auch schon eigentlich mittendrin, ne? Und eigentlich ist es jetzt schon irgendwie gar keine Challenge, weil ich schon im Bereich von so 60, 70 Kilo trainiere ich bin da jetzt eigentlich schon viel zu weit, ne? Also eigentlich geht die Challenge so, also nicht dem Ende zu, aber bin da schon jetzt quasi zu weit. Deshalb habe ich mir eigentlich, ich habe auch überlegt, ist das eine Challenge? Aber doch, also für mich schon. Und zwar möchte ich in den nächsten 4 Wochen mich einfach auf meine von meiner Gesundheitsseite, also oder ich sag mal so ein Gesundheitscheckup mich dem widmen und das wirklich zu einer Challenge machen. Sprich, ich will es machen, ich muss es durchziehen, ich mache Termine. Ne? Also es ist halt, es ist jetzt halt nicht so Larifari, wie ich damit jetzt so die letzten Jahre umgegangen bin, weil ich habe mir schon oft vorgenommen, irgendwie zum Kardiologen zu gehen, ne? Oder mal ein Belastungs-EKG zu machen und sowas. Und das, das möchte ich dieses Jahr unbedingt machen. Und habe auch schon bereits einen Termin beim Sportarzt in Gießen für den kommenden Dienstag, wo ich eine Echokardiographie machen werde, ne, und um da jetzt mein Herz durchzuchecken. Ich will ein Belastungs-EKG mir machen lassen. Ich werde beim Hausarzt mir auch Blut abnehmen lassen. Hört sich nicht alles irgendwo nach Challenge an, aber für mich, wie gesagt, also ich nehme es mir immer wieder vor und dann lasse ich es sein, dann denke ich mir, ach, machst du nächsten Monat und nächsten Monat ist es dann irgendwo vergessen und dann gerät es irgendwie in die Vergessenheit. Ja, ich habe es schon eine Ewigkeit nicht mehr gemacht und es wird mal wieder Zeit, deshalb habe ich gesagt, okay, dann ist das für mich jetzt, für die nächsten 4 Wochen ist das für mich eine Challenge, das alles nochmal abchecken zu lassen, da tatsächlich zu den Ärzten zu gehen und das machen zu lassen, weil da bin ich schon ein bisschen schluderig und möchte mir dadurch so ein bisschen Motivation holen.
Also ich finde alles, was man so Aufgabe für sich sieht, das mal zu erledigen, sei es so oder sei es mal auf, keine Ahnung, irgendwas zu verzichten oder sonst was, ist ja, wenn es für einen persönlich schwerfällt, das dann mal so zu organisieren, dann ist es doch eine Challenge. Ich versuche jetzt schon seit über einem Monat mal einen Termin beim Zahnarzt zu machen und Check-up und ich habe es bis heute immer noch nicht gemacht, also sollte ich mir das mal vielleicht als Challenge nehmen.
Ja, das Ding bei mir ist aber der, ich arbeite ja im Gesundheitswesen, ne, und bin ja eigentlich auch quasi fast vor Ort, was sowas angeht, aber ja, irgendwie bin ich da so schluddrig, ne, und will es immer machen jetzt wird es wirklich finde ich höchste Eisenbahn und deshalb ist es halt meine Challenge und ich würde euch so in 4 Wochen spätestens werde ich euch berichten über meine Werte. Ich plane auch gerne mal auch eine Spiroergometrie. Ob ich das jetzt in den 4 Wochen noch schaffe, weiß ich jetzt nicht. Man muss ja auch dazu anmerken, dass das so Echokardiographie und so weiter, das alles auch Geld kostet. Ne? Es ist ja nicht umsonst. Und das übernehmen auch keine Krankenkassen. Deshalb muss ich mal schauen, ob ich das alles in einen Monat reinpacke. Aber auch das habe ich mir vorgenommen. Mal schauen, wie weit ich das realisieren kann.
Wenn du es so siehst, ist es ja wirklich eine Challenge, weil du erstmal brauchst ja auch noch Termine und so. Und ich stelle mir vor, wenn du jetzt, wo ich jetzt mal einen Kernspinnen damals hatte wegen meiner Achillessehne, musste ich ja auch ein halbes Jahr drauf warten, dass ich überhaupt einen Termin bekomme, beziehungsweise überhaupt drangenommen werde. Also es ist ja eigentlich auch eine Challenge, da alles in einem Monat zu schaffen.
Ja, wobei da ist es wiederum etwas leichter, habe ich oft das Gefühl, also gerade so Leistungsdiagnostik und so, da kriegst du eigentlich schon recht schnell einen Termin, auch jetzt irgendwie so beim Kardiologen für Sachen, die du jetzt irgendwie selber bezahlst, da kriegst du eigentlich schon recht, recht schnell einen Termin. So ist meine Erfahrung.
Ja, und ich glaube, die Echokardiographie ist ja das, wo du mit dem Ultraschallgerät dir das Herz anguckst, ne? Genau. Sachen, die sind ja jetzt auch nicht so spärlich gesät, ne? Wie, keine Ahnung, so ein MRT oder so, was du dann höchstens mal im Krankenhaus stehen hast. Die Sachen kann man ja auch so ein bisschen breiter gefächert teilweise bei Hausärzten und sowas machen. Ich weiß, ich habe das mal bei meinem Hausarzt machen lassen. Der hat halt so eine größere Praxis, da geht es auch. Und deswegen verteilt sich wahrscheinlich der Andrang da auch so ein bisschen mehr, als wenn man so ganz spezielle Sachen hat.
Ja. Ja, das waren unsere Challenges und ich würde jetzt vielleicht sogar mal die Zuhörerinnen und Zuhörer ins Boot holen. Wenn ihr auch Bock habt, mal irgendwelche Challenges zu machen, dann schickt sie uns doch am besten mit eurem Startdatum und was ihr machen wollt. Und dann können wir das auch hier mal in der Sendung besprechen. Finde ich auch ganz interessant.
Genau, ja, ist eine gute Idee. Ja, sehr gut. Zu guter Letzt, Jungs, habt ihr noch irgendwas,
was wir... Ja, ich wollte noch von jemandem berichten, ja. Der sich auch eine Challenge gesetzt hatte. Und zwar der gute Cameron Wirth hat er irgendwie geäußert, dass er, dass er zu Olympia wollte. Und zu Olympia zu kommen, muss er ja in irgendeiner Form auf der Kurzdistanz mal ein bisschen was reißen mit den schnellen Jungs, um da bestimmte Quali-Zeiten. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Australien funktioniert, ob die auch ein Punktesystem haben. Aber wie auch immer, da muss er auf jeden Fall ITU-Rennen machen, wo er mal ein bisschen was zeigt. Und ich glaube jetzt gestern war halt das erste Mal, wo er da was probiert hat. Und zwar war das in Santo Domingo. Und ja, da hat er, kann man, also kann man nicht anders sagen, hat er richtig auf die Fresse bekommen.
Ja. Okay.
Beim Schwimmen ging es eigentlich noch. Da war er irgendwie, hat er 12 Sekunden Rückstand nur gehabt. Aber dann beim Radfahren war es schon, ja, wo man ja eigentlich sagt, Cameron Wirth ist ein starker Radfahrer. Aber da war er, glaube ich, hat er nur die 25. schnellste Radzeit gehabt von 48 Finishern insgesamt. Also, sag ich mal, eher so, ja, Mittelfeld, ne? Also nichts Besonderes, wo man eigentlich gedacht hat, okay, vielleicht kann er da noch ein bisschen was zufahren, aber das war wohl nicht der Fall. Und dann, ja, beim Laufen sind dann mehr oder weniger alle Dämme gebrochen und er ist dann halt von denen, die gefinisht haben, als Vorletzter ins Ziel gekommen, auf Platz 47. Gab noch einen, der war langsamer und noch eine ganze Reihe von Did Not Finishes, aber ja, ich denke, seine Olympia-Ambitionen haben sich wahrscheinlich erstmal erledigt. Ich meine, hätte wahrscheinlich auch jeden gewundert, wenn das da anders ausgesehen hätte. Wobei ich glaube, beim Rad hätte ich vielleicht ihm noch da was ein bisschen mehr zugetraut. Aber es ist halt was anderes, ne? Wenn du gewohnt bist, Zeitfahren zu machen und dann auf einmal auf der Kurzdistanz unterwegs bist, ist es halt auch im Radfahren was ganz anderes, ne? Ja, das hat er jetzt gemerkt.
Aber ich weiß nicht, wie es euch da dabei ging, als ihr das gehört habt. Also ich fand das irgendwie so übers Knie gebrochen, so, ne? So kurz nach Hawaii und so irgendwie hatte da sehr eilig damit irgendwie gehabt, warum auch immer. Und ja, also ich hab mir gedacht, er nimmt sich da schon viel mehr Zeit dafür und versucht sich da noch so ein bisschen zu spezialisieren, aber so in so kurze Zeit nach Hawaii.
Ja gut, viel Zeit ist ja nicht mehr, ne? Wenn du, ich weiß nicht, wie lange deren Quali-Periode ist, aber wenn er dann nach Tokio will, so viele Wettkämpfe hat er da auch nicht mehr.
Dann war das, glaube ich, von vornherein irgendwie entweder tatsächlich so irgend so eine Schnapsidee und so wirklich so übers Knie gebrochen oder die Saisonverteilung bzw. Saisonplanung bei ihm irgendwie ging da so ein bisschen daneben diesbezüglich, ja. Ne, weil ich meine, das ist ja klar, ne, dass die Jungs ihm da komplett um die Ohren schwimmen, laufen, ja. Auch wie man auch sieht, auch Radfahren. Also ja. Das hätte ich jetzt auch irgendwie anders gedacht, ne, beim
Radfahren. Und vor allen Dingen, das war jetzt auch da in Santo Domingo, das war jetzt nicht die erste Liga von der Kurzdistanz. Da war jetzt keiner von den bekannten Namen dabei, die wir hier des Öfteren mal irgendwie im Podcast schon mal erwähnen. Also es war eher so die zweite, dritte Garde, die da unterwegs war.
Also ich kann mir vorstellen, dass er schon ein paar Monate damit geliebäugelt hat, da man auch ja gesehen hat, dass er noch vor dem Hawaii, vor allem in Hawaii nochmal sich qualifiziert hat für nächstes Jahr. Also von daher kann er sich jetzt komplett auf dieses Vorhaben konzentrieren.
So. Ja, wer weiß, vielleicht war das tatsächlich der Grund, warum er da Italien noch gemacht hat. Ne?
Ja. Ist mir jetzt mal so gerade in den Kopf gekommen. Aber der Adrian hat ja gefragt, ob wir noch was haben. Ich werfe jetzt mal kurz Swift hier in den Raum, dann können wir da nochmal kurz drüber sprechen.
Das hätte ich jetzt voll vergessen. Ja, ja, dann mach weiter, Lukas, mit Swift.
Okay, also ich versuche es mal zusammenzubekommen. Und zwar, wir hatten ja ein paar Anfragen bekommen, ob wir mal zusammenfahren wollen. Auf Zwift, beziehungsweise wann wir auf Zwift unterwegs sind, und wir haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt mal einen Termin und wir wollen auf Discord eine Gruppe machen, wo...
Auf Zwift?
Ja, genau, also erstmal auf Zwift machen wir uns einen Termin. Der Adrian hat ja schon ein paar von euch, die bei Strava gelistet sind, bei uns in der Wechselzone, hat er bei sich ja drinne auf Zwift Companion, und wenn ihr da mitmachen wollt, würde ich sagen, schreibt uns aber mal eine Nachricht, und dann können wir uns ja zusammen connecten und dann fahren wir mal eine schöne Runde zusammen im Pulk.
Genau, und zwar so terminlich haben wir uns für die nächste Woche schon mal überlegt, also wir haben heute den 10.11. Sonntag und wir wollen nächste Woche Donnerstag, richtig Jungs?
Genau, der 14.11. Ja,
der 14.11., genau, da wollen wir uns treffen. Uhrzeit?
Ich denke, das werden wir vorher dann noch raushauen. Das wird wahrscheinlich in den frühen Abendstunden irgendwann sein. Also so, dass da jeder noch genug Zeit hat, in Ruhe Feierabend zu machen und sich dann abends gemütlich auf die Rolle zu setzen.
Genau. Ich meine, wenn wir auch genug oder ein paar Leute zusammenbekommen und die können uns ja auch gerne so Zeiten schreiben, wann sie können, also so, ich würde sagen, ab 17 Uhr bis dann, keine Ahnung, 21 Uhr von mir aus oder sowas, kann man ja irgendwann mal so ein Ding, müssen mal gucken, man kann sich ja dann einklinken, beziehungsweise wenn man dann keine Zeit mehr hat oder fertig ist, dann kann man ja auch wieder rausgehen. Der Thomas hat auch nochmal die Idee gebracht, diesen Bungee-Effekt reinzumachen. Das bedeutet quasi, dass keiner abfällt großartig, auch bei Leistungsunterschieden. Von daher braucht ihr da auch keine Angst haben, dass wir dann euch zurücklassen oder wegen euch langsamer fahren müssten oder so.
Genau, das Ganze soll auch kein Rennen sein. Also wir machen da vielleicht mal einen Ortsschildsprint oder so, aber im Großen und Ganzen geht es uns darum, dass wir einfach mit euch, weiß ich nicht, ein Stündchen auf anderthalb gemütlich zusammen da über Watopia cruisen und ein bisschen Spaß haben. Parallel wollen wir noch, das, was der Lukas gerade sagte, irgendwie eine Discord-Gruppe aufmachen, sodass wir auch die Möglichkeit haben, zusammen in einem Voice-Chat dann währenddessen noch ein bisschen zu schnacken. Genau, aber ich sag mal, darüber halten wir euch dann einfach die Woche so ein bisschen über die üblichen Kanäle auf dem Laufenden.
Genau, am besten schaut ihr bei Instagram, da sind wir mal aktivsten.
Genau, oder Instagram, Adrian. Aber auch Facebook, ja genau, aber auch Facebook, da stellen wir auch regelmäßig was rein und da wird das alles nochmal reinkommen. Ich würde auch bei Zwift so ein Meetup für Donnerstag mal reinstellen und damit wird das alles so ein bisschen rund und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, würde es uns sehr freuen, wenn wir da mal so eine Runde zusammenfahren können.
Genau, schön dabei schnacken. Also wir haben das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Der Henning ist oft dabei und letzten Freitag habe ich zum Adrian gemacht und dann quatschen wir da nebenbei und fahren halt so ein bisschen die Strecke. Das ist schon, macht schon Laune. Also würde ich jedem empfehlen, da mal mitzumachen, ja. Und wenn da, ich sag mal, Andrang ist, kann man das auch gerne öfters machen jetzt in der Wintersaison oder Off-Season, wie man so gerne sagt.
Genau. Ja, sehr gut. Hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, also, ich glaube, jetzt haben wir aber alle Themen durch. Dann würde ich sagen, Jungs, das hat Spaß gemacht mit euch, irgendwie die Episode heute. Und ja, an die Hörer, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich verabschiede mich auch von euch. Bis dann.
Ciao, ciao.